Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihr Reiseerlebnis im Norden. Lassen Sie sich für Ihren nordischen Sommertraum inspirieren auf contiki.ch.
NZZ Akzent. Ein Foto aus dem Krieg. Auf dem Waldboden zwischen Laub und Sträuchern liegt etwas, das aussieht wie ein kaputtes Modellflugzeug. Es ist eine russische Aufklärungsdrohne, oder sie war es auf jeden Fall mal, aus grauem Kunststoff. Und wie man auf dem Bild deutlich sieht, ist sie kaputt. Flügel sind abgebrochen. Und das ist passiert beim Aufprall in der Ukraine. Einige Teile davon sind aber noch intakt. Und zwar oben auf dem Rücken der Drohne sozusagen sitzt ein quadratischer, weißer Kasten. Sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand ein Tablet, ein iPad oder so, da drauf geschraubt. Der gehört da nicht hin. Was ist das genau, Andreas?
Das ist ein Starlink-Terminal, also ein Empfangsgerät, um überall, wo man ist, im ukrainischen Kriegsgebiet, Satelliteninternet zu empfangen, hat dieses Starlink-System, das der amerikanische Tech-Unternehmer Elon Musk in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und solche Terminals werden zigtausendfach von beiden Seiten im Krieg verwendet, natürlich mit klaren Vorteilen. Es gibt Breitbandinternet, ortsunabhängig, auch relativ störungsunabhängig. Und was man jetzt aber sagen muss, diese Vorteile haben im Moment nur noch die Ukrainer.
Die russischen Soldaten können das Starlink-Internet im Krieg gegen die Ukraine nicht mehr nutzen. Die Ukraine aber schon. Wie das den Krieg verändert, erklärt der Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Simon Schaffer. Was genau hat das russische Militär mit der Nutzung dieser Starlink-Terminals erreichen wollen, Andreas?
Im Krieg ist natürlich eine leistungsfähige Kommunikation extrem wichtig. Traditionell würden die russischen Soldaten mit ihren Offizieren über ein Funkgerät kommunizieren. Und das ist aber nicht mehr der moderne Krieg. Da möchte man auch große Datenmengen übermitteln, beispielsweise Videos. Aber auch für die Kriegsführung sehr wichtig, einfach ein umfassendes Lagebild zu haben, mit Karten, mit sehr vielen Bildern. Das sind sehr große Datenmengen. Und das geht mit dem klassischen Funkgerät nicht mehr. Und deshalb ist es kein Wunder, dass nicht nur die Ukrainer, sondern auch die Russen auf Starlink gesetzt haben. Einerseits für die Kommunikation, Befehlsweitergabe, aber auch eben ein Lagebild vermitteln, bis hinab zum einzelnen Soldaten, der dann viel mehr Informationen hat über seine Umgebung. Aber, und das hat die Ukrainer in den letzten Monaten ganz besonders beunruhigt, das waren die russischen Drohnen, die auch mit Starlink ausgerüstet wurden. Aufklärungsdrohnen, wir haben es eingangs gesehen mit dieser abgestürzten russischen Drohne, aber immer mehr auch diese Kamikaze-Drohnen, mit denen die Russen ukrainische Ziele angreifen konnten und dank Starlink nicht nur vorprogrammierte Ziele, sondern auch mobile Ziele. Und das hat dann sehr schlimme Folgen auch gehabt. Es hat im Januar einen Fall gegeben mit einem Passagierzug in der Provinz Kharkiv.
Вот вам, блядь, пидорасы. Вот вам, Русня, по цивильному вагону, сука.
Der wurde von einer Geran-Drohne mit Starlink angegriffen und da gab es 5 Tote. Der Zug war vollkommen in Flammen. Das wäre früher nicht möglich gewesen, weil so ein mobiles Ziel konnten die Russen bis dahin nicht auf große Distanzen angreifen. Der Vorteil mit Starlink besteht darin, dass man ein Ziel nicht mehr vorprogrammieren muss und dann über GPS steuert, also beispielsweise das Verteidigungsministerium in Kiew, ja, um nur ein abstraktes Beispiel zu nehmen, oder irgendeine Rüstungsfabrik, wo man genau die Koordinaten hat. Nein, man kann über Video ständig verfolgen als Drohnenpilot, wo sich die Drohne genau befindet, den Anflug dann sehr genau, sehr präzis ausführen und solche Objekte eben auch treffen.
Man ist sozusagen live eigentlich. Wie sind die russischen Truppen eigentlich an diese Terminals gekommen? Also diese weißen, eben tabletartigen Dinger, die man dann zum Himmel ausrichten kann?
Zunächst waren das ja nur die Ukrainer, die gleich nach der russischen Invasion vor 4 Jahren an die ersten Starlink-Terminals herangekommen sind und sich das wirklich auch zunutze gemacht haben. Und die Kreml-Truppen haben dann doch auch, ja, schon vor 2-3 Jahren diese Vorteile auch erkannt. Und da ist insofern speziell, in Russland gibt es eigentlich keinen offiziellen Starlink-Markt. Also Elon Musk hat diesen Markt nie erschlossen, hat dort nie direkt Geräte verkauft. Das System ist dort auch nicht aufgeschaltet. Aber in der Ukraine funktioniert es. Und weil die russischen Truppen in der Ukraine stehen, können sie dann eben auch diesen Empfangsbereich nutzen. Das Einzige, was sie brauchen, sind die Terminals und die beschaffen sie auf dem Graumarkt. Die kommen also beispielsweise über Zentralasien oder über Dubai nach Russland hinein. Und das ist nicht viel Geld. Also das sind wenige hundert Franken umgerechnet, die es für so ein Terminal braucht.
Wir sind gleich zurück.
Der nordische Sommer ist eine Einladung, die Sehnsucht nach Weite und Abenteuer zu stillen und ein neues Kapitel ihrer Reisegeschichte zu schreiben. Erleben Sie die endlosen Wälder Lapplands, das kulturreiche Baltikum, die imposanten Schlösser Schottlands oder die faszinierenden Landschaften Islands. Planen Sie jetzt Ihr Nordenabenteuer auf kontiki.ch.
Dass Drohnen ja ein sehr wichtiger Teil dieses Kriegs sind, haben wir an dieser Stelle immer mal wieder besprochen. Wie lange dauert denn diese Starlink-Nutzung eigentlich schon auf beide Seiten? Also wie lange ist das schon ein wichtiger Faktor?
Noch nicht sehr lange. Und das zeigt eben auch, wie sich diese Drohnentechnologie rasant entwickelt. Also die ersten Fotos von Drohnen mit Starlink habe ich erst Ende letzten Jahres gesehen. Das waren die erwähnte Aufklärungsdrohne, aber dann die erste Kamikaze-Drohne, würde ich sagen, im Dezember. Das war eine russische Molnia-Drohne, die kommt einige Dutzend Kilometer weit. Das war auch schon sehr beunruhigend. Und dann später auch diese gefürchteten Geran-Drohnen oder Shahed, wie man sie auch nennt, die über viele hundert Kilometer weit fliegen können. Und sobald die dann im ukrainischen Luftraum sind, können sie sich ins Starlink einklinken und sind dann steuerbar über diesen Videofeed, der laufend nach Russland gesendet wird. Und das war eine so schnelle Entwicklung, dass die Ukrainer auch reagieren mussten. Da hat man einfach gesehen, dass die Russen plötzlich in der Lage waren, Versorgungstransporte, Lastwagen anzugreifen. Das wäre früher undenkbar gewesen, 60, 70 Kilometer hinter der Front so präzise zuzuschlagen. Und dann hat Kiew Alarm geschlagen und die einzige Lösung war natürlich, auf Elon Musk zuzugehen.
Und wie hat der reagiert?
Überraschend schnell. Und das war eigentlich auch nicht garantiert, weil Elon Musk ist eine, ja, wie wir wissen, schillernde Persönlichkeit. Er hat auch immer wieder seltsame pro-russische Verschwörungstheorien präsentiert. Also politisch ist er, würde ich sagen, etwas labil und nicht klar einzuordnen. Er hat mit der Zurverfügungstellung von Starlink gleich zu Beginn des Krieges natürlich den Ukrainern wirklich geholfen, hat dann aber später auch beispielsweise es abgelehnt, dass die Ukrainer mit Hilfe von Starlink eine Gegenoffensive machen könnten. Das war ein wichtiger Moment im Herbst 2022. Da waren die Ukrainer auf dem Vormarsch und plötzlich hatten sie kein Internet mehr. Und man hat dann erst später herausgefunden, das war Elon Musk persönlich, der das Internet in dieser Südprovinz Cherson ausgeschaltet hat.
Aber wieso?
Es hieß, er habe die Gefahr einer riesigen Eskalation gesehen. Also wenn die Russen jetzt kollabieren würden im Süden und dann massiv Territorium verloren hätten, da war seine Überlegung, ja, dann würde Putin wahrscheinlich einen Atomkrieg beginnen. Und das wollte er verhindern. Er will ja die Welt retten und das war sein persönlicher Ehrgeiz, da ein Zeichen zu setzen. Und es zeigt eben auch die Macht eines Einzelnen, eines derart wichtigen Tech-Unternehmers Einfluss zu nehmen auf diesen Krieg.
Und wie macht er es jetzt? Also welchen Einfluss nimmt er jetzt bei dieser Entscheidung?
Eine Notlösung wurde so gefunden, dass man sich gesagt hat, ja, wir stellen einfach Starlink ab für alle Objekte, für alle Terminals, die sehr schnell unterwegs sind. Ja, Drohnen sind häufig über 100 Kilometer pro Stunde schnell unterwegs. Da hat man einfach gesagt, wir machen eine Geschwindigkeitslimite von 75 Kilometern pro Stunde und ein Terminal, das schneller unterwegs ist, wird einfach ausgeschaltet. Und damit hat man auf einen Schlag diese Gefahr von russischen Kamikaze-Drohnen ausgeschaltet.
Die sind deutlich schneller.
Die sind in der Regel deutlich schneller. Und das hat aber natürlich auch Nachteile. Das hat dann für alle gegolten. Also auch ukrainische Transporte, die zum Teil sehr schnell im Frontgebiet unterwegs sein müssen, die haben dann dieses Internet auch nicht mehr. Und deshalb war von Anfang an klar, dass man eine bessere, eine dauerhaftere Lösung suchen müsste.
Wie haben Sie es dann gelöst?
Man hat sich einfach entschieden, dass nur noch offiziell registrierte ukrainische Empfangsgeräte dieses Internet empfangen können und alle anderen werden im ukrainischen Raum ausgeschaltet. Mhm. Das heißt, dass die ukrainische Seite eigentlich eine offizielle Liste, eine Whitelist nach Amerika schicken musste und das wurde dann sehr schnell umgesetzt.
Ist das nicht auch ein Sicherheitsrisiko? Also zum Beispiel so eine Liste, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, wer diese Liste besitzt, hat dann ja auch ziemlich viel Information.
Absolut. Und damit ist sehr viel Macht verbunden. Bis dahin gab es auch viele private Nutzer in der Ukraine, die das niemandem gemeldet haben, dass sie diese Internetmöglichkeit haben. Aber die mussten sich natürlich jetzt auch alle auf die Liste setzen, sonst hätte das nicht mehr funktioniert.
Funktioniert das dann gut mit dieser Liste und so weiter?
Das funktioniert jetzt wirklich ausgezeichnet, erstaunlicherweise. Natürlich haben sich die Russen überlegt, wie können wir diese Hürde umgehen und die einfachste Idee ist, man besticht einen Ukrainer, der dann im eigenen Namen ein russisches Gerät registrieren lässt. Und da hat es offensichtlich Versuche gegeben. Aber was noch ganz witzig war, also es hat dann auch Ukrainer gegeben, die diese Gefahr erkannt haben. Und die haben im Internet quasi Anzeigen geschaltet und gesagt, also wir bieten die Möglichkeit, euer russisches Terminal günstig zu registrieren. Und da haben sich dann sehr viele russische Einheiten gemeldet, auch dafür bezahlt und Formulare ausgefüllt mit der genauen Position, wo sie sind. Ja, das war nichts anderes als ein Betrug. Das war die ukrainische Seite, die zum Schein dieses Angebot gemacht hat und dann ja nicht nur Geld eingenommen hat, sondern auch sehr viel über die Positionen der Russen erfahren hat.
Jetzt, wo der Vorteil also wieder bei den Ukrainern liegt, zumindest was Starlink betrifft, wie viele von diesen Starlink-Terminals gibt es denn auf Seite der Ukraine?
Es gibt Schätzungen von bis zu 200.000 Stück. Wirklich eine unglaublich große Zahl. Aber wenn man bedenkt, dass eben auch kleinste militärische Einheiten davon profitieren und es ist auch ein Stück weit Verbrauchsmaterial, also bei Kamikaze-Drohnen, ja, die sind natürlich dann zerstört. Und beide Seiten haben einen erheblichen Verbrauch. Man versucht auch mit Drohnen die gegnerischen Terminals zu zerstören. Also da müssen immer wieder Terminals ersetzt werden. Und das summiert sich natürlich schon. Finanziert wurde das Ganze durch die Amerikaner, aber besonders auch Polen, verschiedene andere Länder und auch oft Private, die natürlich ja mit dem Spenden eines solchen Terminals wirklich etwas erreichen wollten. Und für die ukrainische Armee ist Starlink in den letzten Jahren so wichtig geworden, dass Elon Musk selber einmal gesagt hat, Starlink ist das Rückgrat der ukrainischen Armee. Wenn ich es abstellen würde, dann würde da gleich alles an der Front zusammenbrechen.
Er ist sich dessen sehr bewusst. Stimmt das auch ganz oder übertreibt er da?
Das hat schon sehr viel für sich. Also es wäre schwierig, eine gute Ersatzlösung zu finden. Und die Ukrainer wären wirklich in einer schwierigen Lage, wenn sie jetzt aus dem Nichts heraus eine andere Kommunikationslösung aufbauen müssten.
Also was heißt das auf dem Feld? Jetzt merkt man denn auch auf dem Feld, dass eben die Russen das jetzt nicht mehr können und die Ukrainer schon?
Ja, es gibt ganz klare Auswirkungen, die spürbar sind. Die russische Offensive hat sich in den letzten Wochen verlangsamt und da muss man wissen, dass dummerweise, in Anführungszeichen, haben die russischen Zensurbehörden im gleichen Moment auch noch beschlossen, das beliebte Netzwerk Telegram zu verlangsamen und sie wollen es längerfristig auch abschalten. Mhm. Und im Kreml glaubt man offenbar, dass Telegram keine Rolle spielt an der Front, aber das ist völlig falsch. Das ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, nicht offiziell, aber im privaten Rahmen zwischen den einzelnen Einheiten. Mhm. Also da kommen mehrere Faktoren hinzu, die dieses Chaos dann verstärken.
Und dann ohne Internet keine Chance, ja.
Ja, und es gibt jetzt sehr viele Videos von russischen Soldaten, die wirklich fluchend über die Situation berichten. Wir haben da ein Beispiel.
Elon Musk hat auf dem Front Internet. То есть, блядь, мы не можем пользоваться Starlink'ом. Теперь
Ein russischer Soldat, der, ja, er braucht eigentlich fast mehr Fluchwörter als andere, um zu beschreiben, wie verzweifelt die Situation ist.
Er stapft da durch den Wald.
Und überlegt sich, was man jetzt machen könnte. Aber da klingt ziemliche Verzweiflung an.
Не можем отрабатывать по пидорасам, потому что, сука, у нас нету связи, блядь. У нас нету тупо связи, блядь, чтобы мы могли, блядь, координировать свои ракеты, блядь.
Aber auch russische Militärexperten finden das wirklich eine ernste Situation und kritisieren auch die Ausgangslage, dass man sich überhaupt in diese Abhängigkeit eines amerikanischen technologischen Produkts begeben hat. Und die Kreml-Truppen arbeiten fieberhaft daran, eine Ersatzlösung zu finden. Es gibt ja auch russische Kommunikationssatelliten, muss man sagen. Die werden vom Konzern Gazprom betrieben. Aber da hat sich bereits gezeigt, dass das nicht wirklich funktioniert. Es ist einfach ein sehr langsames Internet, nicht geeignet, um große Datenmengen schnell zu übermitteln, eben auch Videos. Das ist nicht eine genügend gute Lösung. So werden jetzt auch Glasfaserkabel verlegt ins Frontgebiet und WLAN-Brücken aufgebaut. Aber all das ist kein vollständiger Ersatz, weil eben die Neuerung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass dann eben Drohnen über die Frontlinie hinaus, also aus dem WLAN-Gebiet der Russen hinaus, auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet angreifen konnten, das löst man eben mit diesen anderen Mitteln nicht. Mhm.
Du hast schon erwähnt, dass es schon eine Auswirkung hat jetzt auch für die Ukraine. Wissen Sie das Momentum zu nutzen?
Es gibt vor allem in den Provinzen Saporija und Dnipropetrovsk gibt es jetzt auffallende ukrainische Gegenangriffe. Von einer größeren Gegenoffensive würde ich nicht sprechen, weil es ist doch eine sehr lokale Sache. Den Ukrainern gelingt es in der Situation, gewisse russische Vorposten zu vertreiben und ja, Terrain zurückzugewinnen. Aber man wird das über längere Sicht betrachten müssen. Es hängt davon ab, ob die Ukrainer die Kräfte haben, um wirklich einen größeren Gegenstoß zu führen. Und natürlich auch, ob die Russen dann technisch jetzt doch noch in den nächsten Wochen aufrüsten können. Also im Moment würde ich nicht von einer größeren militärischen Wende sprechen, aber es ist doch ein schwerer Dämpfer für die Russen und ein Verlust an Geschwindigkeit, die ihre Offensive jetzt erlitten hat.
Und hoffentlich ändert Elon Musk seine Meinung nicht noch einmal.
Absolut, auch das ist unberechenbar. Aber wenn wir jetzt auf dieses fünfte Kriegsjahr blicken, das jetzt diese Woche beginnt, dann ist das ein weiteres Beispiel dafür, für wie manchmal eben Zufälle, Überraschungen eine Rolle spielen. Und wir müssen uns im nächsten Jahr eben auch auf solche Dinge gefasst machen. Es ist aber schon deutlich, dass die Kräfte auf beiden Seiten sich erschöpfen. Einerseits aber, dass auch technologische Führerschaft eine ganz große Rolle spielt, um in diesem Krieg dann wirklich bestehen zu können.
Danke, Andreas.
Ich danke dir, Simon.
Das war der Akzent mit dem Auslandredaktor Andreas Rüsch. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.